Nein, das Thema ist definitiv zu. Das werden wir jetzt, wir haben es im Winter nicht gemacht, wir werden es jetzt auch nicht machen. Die Wintersituation war auch unschön, muss ich offen gestehen. Die Gespräche waren immer unverbindlich und diskret. Und 2 Stunden, nachdem wir dann dem Spiel abgesagt haben, ja, kam dann eine unschöne Nummer medial, die vom Spieler, muss ich auch ehrlich sagen, angezettelt war.
Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
3 Jahre mussten wir warten, bis das Brückengeflüster nicht nur zu hören ist, sondern auch zu sehen. Wir sind auf YouTube bei der 147. Folge des NOZ-Podcasts zum Thema VfL Osnabrück. Und die Umstände rechtfertigen die Besonderheit dieses Podcasts. Wir sind hier in der Kabine des VfL Osnabrück und wir sprechen mit Amir Shapourzadeh, dem Sportdirektor des VfL, und mit Daniel Scherning, dem Trainer, die vor einem Jahr hier angefangen haben und nun die Bilanz ihrer ersten Saison beim VfL ziehen. Mit mir im Podcast ist mein Kollege Benjamin Kraus und wir werden jetzt gleich einsteigen, Benjamin. Und ich glaube, wir kommen um das 1:5 nicht herum, denn das war ein bitterer Tag für viele Fans, obwohl es drumherum auch viel Positives gab.
Das stimmt, aber ich denke mal, Daniel, nach dem Spiel hier in der Kabine, erstmal danke, dass wir hier sein dürfen. Ne? Das ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass man eben Eintritt in das Allerheiligste bekommt. Bestimmt für die Zuschauer auch mal ganz nett. Aber ich kann mir vorstellen, nach dem Spiel hier drin, die Stimmung am Samstag nicht so geil, ne?
Ja, nee. Die Stimmung war natürlich dem Spiel auch entsprechend. Wir haben uns das sicherlich anders vorgestellt, haben, glaube ich, gut reingefunden, gehen 1:0 in Führung. Knackpunkt war natürlich dann auch dieses schnelle und frühe direkte Gegentor wieder. Und ja, wir haben dann auch bis zur Halbzeit schon ein paar Probleme gehabt, nicht so Zugriff ganz, ganz vorne gefunden, wie wir es haben wollten. Trotzdem hatten wir viele Balleroberungen, mit denen wir aber definitiv zu leichtfertig umgegangen sind. Und insgesamt war die zweite Halbzeit, auch gerade nach dem Start, nach den ersten Gegentoren, ja, einfach schlecht von uns. Das muss man so sagen. Und dem Rahmen, der dann auch insgesamt im Stadion da war, mit den Zuschauern, mit dem Support, mit der Verabschiedung von Rolf Meier, war es einfach nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben.
Deswegen vielleicht auch gleich die Frage, was war in der Halbzeit hier los? Weil was mir aufgefallen ist, ist, also ihr hattet schon ein paar Probleme in den Minuten vor der Halbzeit, fand ich. Ne? Ein paar Aktionen, wo im Strafraum richtig eng geklärt werden muss. Dann geht man mit 1:1 in die Halbzeit und denkt sich eigentlich, okay, muss mal ein bisschen leiden jetzt, aber eigentlich okay, nichts passiert. Und dann, fand ich, kamt ihr raus und die Körpersprache war noch deutlich schlechter als vorher.
Ja, definitiv. Kommt natürlich dann auch wieder das früher 1:2 dann irgendwo dazu, aber wir haben in der Halbzeit uns vorgenommen, einfach auch deutlich kompakter als in den Minuten zuvor stehen zu wollen. Haben es versucht, dann über ein 4-1-3-2 auch ein bisschen anders anzugehen und einfach auch viel Wert auf die Balleroberung, die wir, wie gesagt, in der ersten Halbzeit eine Vielzahl hatten, zu legen. Aber ja, der Start war scheiße. Wir sind nicht gut rausgekommen, kassieren das 2-1, das 3-1 und dann hat man, glaube ich, auch gesehen, dass das insgesamt dann nicht einfach war, wieder ein Spiel zu finden.
Was natürlich passiert ist, dass für viele in der Wahrnehmung diese Saison eingetrübt ist. Der letzte Eindruck, sagt man manchmal, bleibt haften. Das ist durchaus eine Gefahr für den VfL. Denn wenn wir jetzt mal einen Blick zurückwerfen, nur einen Monat, da hattet ihr ein tolles Spiel gemacht bei 1860 München, 3:2 an der Grünwalder Straße gewonnen, unter hohem Druck gestanden, Wendecharakter gezeigt. Und danach gab es das 3:3 in Halle, das erste von 5 Spielen, von denen ihr nur 1 gewonnen habt. Die Gegentorzahl stieg markant. Was ist da passiert, Amir, aus deiner Wahrnehmung von oben? Denn nach dem Sieg in München wart ihr immer noch ein ernstzunehmender Aufstiegskandidat.
Ja, ich glaube, dass wir generell gut im Fluss waren und die Corona-Krankheiten vor dem Halle-Spiel mit der Spielabsage so ein bisschen vielleicht auch der Knackpunkt gewesen sind. Wir hatten 18 Fälle gehabt, das Spiel wurde abgesagt, wurde dann in die wichtigste Woche, die wir hatten, verlegt. Wir sind Samstag nach München gefahren, hatten dort ein schwieriges Auswärtsspiel gehabt, haben viele Körner da gelassen und mussten gleich wieder am Dienstag in Halle direkt wieder ran. Also 2 sehr weite Auswärtsfahrten innerhalb von 3 Tagen. In dem Zeitpunkt haben uns natürlich auch einige verletzte, gesperrte Spieler gefehlt. Und ja, das konntest du halt nicht ganz so kompensieren, auch in der Breite. Haben dann nach dem Halle-Spiel direkt wieder gegen Waldhof Mannheim Samstag spielen müssen. Ich denke generell, die Konstellation war nicht ganz so optimal für uns. Wenn du die Breite dann auch nicht hast, wenn dir Bermann, Tafazofa, Trapp war angeschlagen, musste im Halle-Spiel dann, glaube ich, nach 55 Minuten beim Stand von 2-0 raus. Hast nominell nur noch einen Innenverteidiger auf dem Platz. Von daher war die Situation sicherlich, glaube ich, so ein bisschen der Knackpunkt mit den Corona-Krankheiten und den Verletzungen.
Daniel, war Halle für dich das Spiel, in dem die Saison in diese Richtung, was die Aufstiegsambitionen angeht, den entscheidenden Knacks bekommen habt? Denn ihr habt zweimal mit 2 Toren geführt. Der Gegner war eigentlich fertig und dann sind durch 2 krasse Fehler noch 2 Tore gefallen.
Ja, sicherlich war die Woche insgesamt der Knackpunkt. Ich habe das ja vorher auch betont, dass die Terminierung des Spiels in Halle aus unserer Sicht einfach eine Katastrophe war. Wir dort das Spiel auch natürlich gewinnen müssen. Und dieses 3-3, dieser Nackenschlag und dann mit dieser Enttäuschung, wie gesagt, zurückzufahren, ganz, ganz kurz nur 2 Tage dazwischen zu haben und dann nächstes Topspiel Waldhof Mannheim hier bestreiten zu müssen, war nicht optimal. Wir haben personell eigentlich da schon extreme Probleme gehabt, haben wir jetzt gerade angesprochen. Corona-Nachwirkungen, aber auch dann gerade die Verletzungen und auch die muskulären Probleme bei Trapp, der aber ja auf die Zähne gebissen hat, obwohl er nicht hätte spielen können, das muss man auch sagen, gegen Waldhof Mannheim. Und das war sicherlich der Knackpunkt. Da haben wir nicht die Substanz gehabt, die wir in so einer Phase gebraucht haben, um weiter ganz, ganz oben dran zu bleiben. Und ich denke, dass man das der Mannschaft dann auch angemerkt hat, dass sie dann auch ja danach am Limit war.
Wenn man jetzt die ganze Saison betrachtet, war es ja bis dahin ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess. Ihr habt am Anfang, klar, neue Mannschaft zusammengestellt, durchaus begeistert auch. Dann haben die Ergebnisse gerade in den Heimspielen noch nicht so gepasst, wo ihr aber spielerisch schon überlegen wart. Und dann ist die Punktausbeute immer besser geworden, muss man ja sagen. Gerade in der Rückrunde bis eben zu der Phase, die wir jetzt gerade thematisiert haben, nur eine Niederlage gegen Kaiserslautern gehabt. Ansonsten immer mindestens Remis, viel gewonnen. Wie bitter ist das dann, wenn man dann innerhalb von einer Woche so abbrechen lassen muss?
Ja, es ist sehr bitter, aber es zeigt halt auch, wie dynamisch und wie schnell der Fußball ist. Wir haben in der Hinserie ja immer, ich glaube, 3 Phasen gehabt, wo wir mal 2 Spiele verloren haben. Wir sind aber immer wieder dazwischen zurückgekommen und das hat uns auch ausgezeichnet, dass wir wieder aufgestanden sind und dazwischen eigentlich immer in diesen Phasen 2 Punkte im Schnitt geholt haben. Wir haben dann im Winter zusammengesessen, sind aus Duisburg zurückgekommen nach dieser Rassismusgeschichte, nach dem abgebrochenen Spiel und haben uns im Winter gesammelt und haben gesagt, okay, wir wollen voll attackieren und sind dann trotz der ersten Corona-Fälle, ich glaube 4 oder 5 waren es am Anfang der Vorbereitung im Januar, sind wir super rausgekommen und haben insgesamt bis zum Halle-Spielen 2er-Schnitt gehabt, ja, und da muss man sagen, dass die Mannschaft sich entwickelt hat in dieser Phase, dass sie auch einen Schritt nach vorne gemacht hat im Gegensatz zur Hinserie. Wir haben die Heimspiele, in denen wir schon in der Hinserie auch drückend überlegend waren, in der Rückserie dann gewonnen, siehe Würzburg als ein Beispiel. Und dann war es, wie gesagt, in dieser gerade angesprochenen Phase Halle, Mannheim, muss man sagen, war es dann auch einfach wahrscheinlich zu viel, was dann zusammenkam und dazu geführt hat, dass wir dann nicht mehr diesen Schnitt halten konnten, der, wenn wir ihn bis zum Ende durchgezogen hätten, glaube ich, für ganz oben gereicht hätte.
War denn eigentlich, Amir, mal aus Interesse gefragt, irgendeinen Einfluss auf so eine Terminierung? Also werdet ihr da gehört oder knallt der DFB den Termin einfach rein?
Ja gut, manchmal können sich die Vereine schon auch abstimmen. Die Problematik zu dem Zeitpunkt war, dass am Mittwoch wir gerne am Mittwoch gespielt hätten, dann anstatt Dienstag. Und am Mittwoch das Pokalspiel zwischen RB Leipzig, das Pokal-Halbfinale und
Union, ne?
Genau, Union Berlin war. Und deswegen konnte das Spiel am Mittwoch nicht stattfinden. Und wir hätten gerne auch noch eine Woche später gespielt. Da gab es auch Argumente vom DFB, falls dann Spiele nochmal abgesagt werden müssten, Corona-bedingt, dass die gerne frühzeitig spielen wollen. Das war halt, wie gesagt, zu unserem Nachteil.
Gehen wir nochmal in die ganze Saison hinein. Das ist ja das Thema heute. Ihr habt die Entwicklung angesprochen, die wird durch Zahlen gedeckt. In der Rückrunde habt ihr 32 Punkte gemacht, 26 in der Vorrunde. Das Gesamtergebnis ist besser als in allen Drittliga-Jahren punktemäßig, in denen der VfL nicht unter den ersten 3 Mannschaften war. Das war 3-mal der Fall. 2-mal Meister, 1-mal Dritter. Die Entwicklung ist relativ kontinuierlich gegangen bis zu diesem Punkt in Halle. Die Frage, die sich uns stellt, habt ihr in diesen letzten 4, 5 Wochen irgendeine Erkenntnis gewonnen, die euch dazu zwingt, vielleicht sogar Überlegungen, die ihr vorher mit Blick auf die neue Saison hattet, zu ändern? Ist euch, gab es irgendetwas, was, von dem ihr sagt, das hatten wir so nicht erwartet und da müssen wir nochmal umdenken mit Blick auf die neue Saison? Amir und Daniel, vielleicht beide.
Ich glaube, grundsätzlich von den Positionen waren wir uns klar, wo wir in der neuen Saison uns verstärken wollen, wo wir uns verstärken müssen. Gerade auch mit Hinblick auf die Chancenverwertung, das letzte Drittel auch ein bisschen die defensive Kompaktheit. Da waren unsere Aufschlüsse eigentlich schon vorher recht klar. Und das eine oder andere hat sich dann in den Wochen noch bestätigt oder auch in unserer Meinung dann vielleicht über den einen oder anderen Spieler vielleicht auch nochmal verstärkt. Da hat man dann auch das eine oder andere mehr gesehen in den letzten 4 Wochen oder 5 Wochen.
Ja, ich denke, dass wir schon gemerkt haben in so einer Phase, dass vielleicht dann die absolute Substanz im Kader nicht so da war in der Phase mit den Ausfällen. Das ist natürlich vorher mal schwierig zu planen, aber sicherlich auch etwas, was wir in die Saisonplanung nächstes Jahr mit einfließen lassen. Und klar, nachher ist man immer schlauer, aber wenn dir dann die erfahrensten Spieler eigentlich mit Beermann und Taffazofer, beide dann natürlich auch noch Defensivspieler und wichtig für unsere Statik im Spiel, wegbrechen, da muss man sagen, dass uns da natürlich auch vielleicht ein Stück weit mehr Erfahrung nochmal punktuell gut getan hätte. Aber nochmal, das habe ich gerade gesagt, du bist nachher immer schlauer, aber es sind sicherlich Gedanken, die wir dann auch mitnehmen in die neue Saison, wo wir vielleicht dann auch noch den einen oder anderen Transfer in die Richtung machen werden.
Heißt also, die Achse, die ihr von vornherein ja so ein bisschen auch definiert habt, über Kühn, Beermann, Taffazofer, vorne dann Haider, klar, da sind dann 4, 5 Spieler und wenn 2 weg sind, dann ist es ein bisschen dünn, ne?
Ja, absolut. Das haben wir in der Phase gemerkt. Davor hatten wir sie immer alle auf dem Platz und man hat auch gesehen, wie wichtig diese Achse innerhalb dieser langen Saison dann auch war. Und ja, erfahren ist immer schwierig, wenn du natürlich erfahrene Spieler dann über einen langen Zeitraum ersetzen musst, gerade wenn es Defensivspieler sind. Ich glaube, offensiv kannst du das punktuell vielleicht nochmal auch ein bisschen anders dann gestalten, aber hinten drin auf zentralen Positionen ist es dann immer sehr, sehr schwer. Die Gegentorstatistik ist sicherlich nicht nur auf das zu reduzieren, aber schon auch ein Indikator dafür, dass uns dort was gefehlt hat. Wir haben vorher eigentlich in der Konstellation mit Uli und Euler auf dem Platz eigentlich nur ein Gegentor pro Spiel bekommen, was ein herausragender Schnitt ist über fast 30 Spiele. Und danach sind es mehr als doppelt so viele gewesen, 2,5. Mhm. Und das ist nicht nur auf die beiden Ausfälle sicherlich zu reduzieren, aber schon einer der Gründe dafür.
Auf was denn noch? Direkt nachgefragt. Also ist es dann auch so, dass die Jungs, die halt gewachsen sind innerhalb der Saison, dass man dann auch gesehen hat, okay, wenn sie jetzt noch mehr schultern müssen, weil die anderen fehlen, dass das halt dann, ja, dass sie das einfach noch nicht können zum jetzigen Zeitpunkt?
Ja, aber das ist auch irgendwo normal, ne? Wir haben einen Kader deutlich verjüngt im letzten Jahr. Wir wollten dann auch genau diesen Spielern die Chance geben, sich auf Drittliganiveau zu entwickeln und auch einfach eine gute Rolle in unserer Mannschaft hier zu spielen. Das haben sie auch über einen langen Zeitraum geschafft. Nur dann in einer absoluten Drucksituation, wo es nachher darum geht. Wir haben nur Do-or-Die-Spiele gehabt. Gewinnen oder raus zu sein, hieß es eigentlich vor jedem Ding. Dann in so einer Phase Verantwortung zu übernehmen, war neu für sie. Und auch da muss man sagen, dass wir natürlich in der Phase nicht die Möglichkeiten hatten, wirklich viel zu ändern. Die Mannschaft hat sich eigentlich immer fast von alleine aufgestellt. Es war keine Konkurrenzsituation auch im Training dann so da wie in der Saisonphase vom Start an bis zu diesem Zeitpunkt. Und das sind alles Gründe dafür, dass es dann in dieser Phase nicht so lief, wie wir uns das dann zu dem Zeitpunkt vorgestellt haben.
Also die Kluft zwischen der Startelf plus X und dem Rest, der Druck machen musste, die hat sich eigentlich eher vergrößert.
Ja, ich denke, dass da Quantität auch eine Rolle spielt. Ja, wenn du dann im Zentrum hatten wir eigentlich immer 5 bis 6 Spieler so in der Hinserie. Da ging es schon drum, um den Kader zu kämpfen. Da war es eigentlich immer so Kunze, Klaas, Köhler, Uli Taffazofer war eigentlich immer gesetzt davor. So, da hast du natürlich Spannung, du hast Reibung, du hast eine Konkurrenzsituation im Kader. Zuletzt hat sich das dann deutlich reduziert. Uli war verletzt. Wir haben alle 3 Spieler, Kunze, Klaas, Köhler, haben auch eine Gelbsperre dann absetzen müssen. Und du hast dann eigentlich im Zentrum, um es jetzt als Beispiel zu nennen, eigentlich gar keine Auswahl mehr gehabt, sondern du wusstest eigentlich schon dienstags, wie du Samstag spielst. Und das ist auch ich habe das immer wieder betont, ein wichtiger Faktor für Erfolg, dass du einfach viel Reibung auch innerhalb des Kaders hast und eine gute Trainingswoche. Und da hatten wir sicherlich dann nicht mehr die Auswahl.
Du hast in deinen Formationen jetzt über den ganz großen Leisten gezogen, in den Startelfs nicht ganz oft umgestellt, wenn es nicht erforderlich war. Du bist offensichtlich ein Freund auch davon, dass Eingespieltheit eine wesentliche Tugend ist, richtig?
Ja, ich glaube, dass es wichtig ist, für die Spieler in Automatismen zu kommen, dass du natürlich immer punktuell gewisse Dinge verändern musst, verändern kannst, verändern willst, aber dass es wichtig ist, und das hat ja auch die Saison gezeigt, dass du einfach ein Gerüst hast, wo sich die anderen Spieler drumherum dann auch entwickeln können, finden können und auch wachsen können. Und da denke ich, haben wir auch eine gute Achse eigentlich über die gesamte Saison auf dem Platz gehabt.
In der Systematik, in der Anordnung der Spieler, das wollen wir jetzt nicht überhöhen. Entscheidend ist, wer den Zweikampf gewinnt und wer zum Tor durchkommt und trifft. Aber die taktische Grundformation hat natürlich auch die Funktion, der Mannschaft Halt zu geben. Da bist du dir mit dem 4-3-3 eigentlich weitgehend treu geblieben. Wäre es speziell in der Phase, in der Taffertshofer ausfiel, auch eine Option gewesen, auf 2-6er zu gehen? So wie der VfL das in der Aufstiegssaison ja dauerhaft gemacht hat mit Blacher und Taffertshofer, also dem kämpferischen Element von Taffertshofer und spielerisch direkt daneben zu sitzen, um die Absicherung zu erhöhen. Du hast auch ein, zwei Mal mit zwei Spitzen agiert und auch einmal mit einer Fünferkette dann, Fünfer-Dreier-Reihe. Aber das ist etwas, was nicht zu deinem Prinzip gehört, möglichst oft oder anzupassen im Spiel oder auch von Spiel zu Spiel das System zu wechseln?
Ja, weil ich nicht unbedingt so der Trainer bin, der viel gegnerorientiert denkt, sondern ich glaube, dass es wichtig ist, deinen eigenen Spielern gewisse Handlungsmuster an die Hand zu geben und dass sie durch Automatismen, die dann entstehen, einfach sich besser entwickeln können, als wenn du jedes Spiel das System nach dem Gegner richtest. Aber auch natürlich, auch das ist eine Erfahrung. Ich meine auch sehr selbstreflektiert zu sein, die für mich gilt. Ja, was hätten wir besser machen können? Wann hätten wir vielleicht das System auch mal, gerade in der Phase, wo die gespielt hat, vielleicht noch mal verändern müssen? Ja, innerhalb eines Spiels oder auch punktuell dann zum Spielbeginn hin. Wir haben natürlich 60 im 4-3-3 dann auch gewonnen. Wir haben Pferd im 4-3-3 gewonnen. So, und du bist ja dann auch mit 2 Punkten im Schnitt nicht ganz so schlecht aus dem Winter gekommen. Für uns war es dann halt wichtig, in dieser Systematik erstmal zu bleiben, weil die Jungs sie gewohnt waren, weil sie sie kannten und weil sie bis zu dem Zeitpunkt auch eine überragende Saison gespielt haben. Aber ja, nochmal punktuell da Dinge zu verändern, das wird sicherlich auch ein Entwicklungsprozess bei mir dann auch sein müssen.
Was mir noch auffällt, auch im Vergleich zu vorherigen Trainern, du wechselst im Vergleich eher spät. Also wenn du eine Startelf ins Rennen schickst, dann gibst du ja relativ lang das Vertrauen. Wie siehst du das selbst? Warum ist das so?
Ja, sehe ich nicht ganz so, weil ich auch in der Hinserie sehr, sehr häufig in der Halbzeit was gewechselt habe. Jetzt hinten raus klar, weil natürlich auch dann nicht mehr so die Vielzahl an Möglichkeiten einfach da war, das Spiel nochmal vielleicht punktuell überwechselt zu beeinflussen und wir nochmal auch jetzt nicht alles schlecht reden dürfen, sondern es gab viele Spieler dann auf dem Platz, die über 2/3 oder 3/4 der Saison sogar herausragende Leistung gebracht haben und da hat man dann auch ein Stück weit Vertrauen, gar keine Frage, in diese Jungs und gibt ihnen vielleicht dann auch nochmal ein paar Minuten länger als vielleicht am Anfang einer Saison, aber ich sehe es jetzt nicht so, dass ich sehr, sehr lange immer an der Startformation festhalte.
Springen wir nochmal zurück in den Sommer 2021, als ihr angefangen seid. Die Konstellation war so, dass du, Daniel Scherning, 2 Wochen, glaube ich, bevor Amir kam, schon Trainer warst, richtig?
Ja.
Das war das die schwierigste Zeit der Saison, auf deinen kongenialen Partner zu warten und gleichzeitig auch Entscheidungen treffen zu müssen?
Ja, es war auf jeden Fall was Ungewohntes. Du wirst als Trainer vorgestellt und kein Sportdirektor ist da. Ist erstmal ganz, ganz komisch, so vom Gefühl. Und du musst natürlich voll rein in die Planung, weil wir auch nicht wussten oder ich nicht wusste, wann kommt ein Sportdirektor und wer wird es dann letztendlich. Also habe ich nach meiner Vorstellung dann natürlich erstmal zu allen Spielern des damaligen Kaders Kontakt aufgenommen, mit ihnen gesprochen und habe dann natürlich auch die Gespräche mit den Neuzugängen versucht zu führen. Das konnte ich natürlich nur auf sportliche Art und Weise, weil für Finanzen war ich nie zuständig. Aber es war eine sehr, sehr intensive Zeit. Ich kann mich noch erinnern, am Anfang, ich bin irgendwie kurz vor der Unterschrift an die Nordsee gefahren, 3 Tage. Und ich war gefühlt 150 Telefonate, die Arme jetzt jeden Tag hat, mit Beratern, mit Spielern geführt, um dann natürlich irgendwie so die Weichen zu stellen für das, was vor uns lag.
Und dann kam Amir und war dann mitten im Fluss von dieser Planung, ne? Da muss man ja auch erstmal reinwachsen dann. Diese Übergabe muss ja auch spannend gewesen sein.
Ja, war auf jeden Fall spannend und am 17.06. habe ich, glaube ich, begonnen. Wir hatten 2,5 Monate knapp Zeit, um eine komplett neue Mannschaft auf die Beine zu stellen, wo viele viel weiter in ihrem Prozess gewesen sind und viele Spieler vielleicht dann auch vom Markt gewesen sind. Von daher war schon eine Aufgabe. Die Tage waren sehr lang. Ich habe die erste Mahlzeit meistens immer um 21 Uhr genommen. Also,
das ist aber ungesund, du.
Ja, gut. Viele Sachen sind ungesund. Aber das bringt der Job mit sich. Das musste sein. Und von daher ist es schön dann zu sehen, dass man eine gute Truppe auf die Beine gestellt hat, die zusammen gut funktioniert, die eine tolle Runde auch dann gespielt hat. Und dafür hat sich dann der ganze Stress dann auch gelohnt.
Ihr habt ganz bewusst euch erstmal damit beschäftigt, wer bleibt von der Achse, wer bleibt von den alten Spielern. Da habt ihr, glaube ich, die richtigen Entscheidungen getroffen, allen voran natürlich mit Marc Haider, der ja auch nicht sicher war, dass er bleibt. Er musste einen Vertrag unterschreiben, hat noch gesagt, ich will kein Gnadenbrot, ich will richtig mit rangehen und neu aufbauen. Er steht für die Mentalität, die dein Fußballstil, Daniel, erfordert. Dazu kam dann, es sind insgesamt 9 Spieler, die kaum Erfahrung in der dritten Liga, überwiegend gar nicht hatten. Wenn wir die mal nehmen, das waren Omar Traoré, Florian Kleinhansel, Sebastian Klaas, hatte noch keine annähernd volle Saison in der dritten Liga gespielt. Das vergessen vielleicht viele. Oliver Wähling, Lukas Kunze, ohne Einsätze in der dritten Liga, Davide Itter, Felix Hiegel dasselbe und Bamuaka Semakala hatte auch keine nennenswerte Drittligasaison oder Profisaison gespielt. Wenn ihr da jetzt mal einen Strich drunter macht, dann waren das durchweg gute Griffe. Seid ihr damit total zufrieden?
Im Großen und Ganzen sind wir damit zufrieden. Ich glaube, dass der ein oder andere immer noch Entwicklungspotenzial hat. Ich denke, dass der ein oder andere auch nächste Saison weiter in seiner Entwicklung sein wird. Aber ich glaube, im Fußball geht es immer um Qualitäten und nicht, wie viele Spiele jemand in einer höherklassigen Liga hat. Und wir haben alle Spieler, die wir dann geholt haben, mit voller Überzeugung geholt. Und das hat man auch gesehen, dass sie auch in ihrem ersten Jahr eine tolle Runde gespielt haben.
Das ist gleich eine Instagram-Frage, die uns erreicht hat, die wir da eben mit zu einstreuen können, weil sie zum Thema passt. Welche Note gibt sich Amir Shapozadeh für seine Transfers für die abgelaufene Saison?
Oh, ich glaube, das müssen andere beurteilen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es eine bessere Note ist wie mein letztes Schulzeugnis.
Was war denn der Durchschnitt?
Oh, das darf ich hier gar nicht sagen.
Ja, ich habe meine Zeugnisse auch alle von meinen Kindern versteckt, aber das ist eine andere Sache. Nochmal, dieses Beuteschema nenne ich es jetzt mal, sich in der Regionalliga, wo zahlreiche ruhig bleiben.
Das war eine Kamera.
Wo zahlreiche gut ausgebildete Spieler aus den NLZs, die auch oft den ersten Weg zum Profi nicht geschafft haben, spielen. Das bleibt das Muster, nachdem der VfL seine neuen Spieler sucht. Kann man das so sagen? Und bist du als Trainer damit zufrieden, Daniel?
Ja, das bleibt sicherlich ein Muster und ein Markt, in dem wir intensiv suchen. Und das ist auch absolut richtig, weil wir auch einfach einen anderen Weg gehen wollen oder gehen müssen als andere Vereine in der Liga. Wir können uns keinen Terence Boyd für eine Mega-Ablöse und ein riesiges Gehalt leisten. Und selbst wenn wir es könnten, wissen wir nicht, ob wir es auch wollen. Dieser Weg ist richtig. Wir haben ja vorhin auch schon drüber gesprochen, dass sicherlich auch ein Stück weit mehr Erfahrung nochmal an der einen oder anderen Stelle uns gut getan hätte, aber auch die war im Kader letztendlich erstmal vorhanden, weil wir mit Andrew Wooten und Sören Bertram jetzt auch 2 erfahrene Spieler geholt haben, die aber vielleicht sportlich nicht so in die Rolle dann reingewachsen sind, für die sie eigentlich vorgesehen waren. Und wenn man die von dir gerade angesprochenen Spieler nimmt, dann muss man auch sagen, sind da Top-Jungs dabei, die ihren Weg gehen werden und für die sicherlich auch nicht die letzte Station der VfL Osnabrück sein wird, ja, und da, denke ich, haben wir im Sommer ein paar gute Transfers gemacht und wir sind jetzt auch auf einem guten Weg, dann den nächsten Schritt in der Kaderplanung jetzt im Sommer zu gehen.
Vielleicht können wir da gleich einhaken, weil es gerade zum Thema passt. Spieler aus der Regionalliga mit Perspektive. Zuletzt war Stürmer Engelhardt aus Cottbus im Gespräch. Amir, wie ist da die aktuelle Situation?
Ja, wir sind froh, dass wir Erik Engelhardt überzeugen konnten, zu uns zu wechseln, der schon mal vor 2-3 Jahren, glaube ich, bei Hansa Rostock auf einem sehr guten Weg war, den dann leider eine Verletzung zurückgeworfen hat.
Kreuzbandriss, ne?
Kreuzbandriss. Und der das nach seiner Verletzung in Rostock schwieriger hatte, der im Sommer dann nach Cottbus gewechselt ist und eine richtig gute Saison gespielt hat. Ich glaube, am Ende mit 19 Treffern, 13 Torvorlagen, zeigt dann auch bei so einem Club, dass er nicht nur selber torgefährlich werden kann, sondern auch Tore vorbereiten kann, seine Mitspieler in Szene setzen kann. Und der Spieler war natürlich auch auf dem Markt, dementsprechend umworben. In dem Alter, mit 24 Jahren, Stürmer ist eh nicht ganz so einfach auf dem Transfermarkt zu finden. Von daher sind wir froh, dass wir ihn überzeugen konnten, der dann ab der neuen Saison für uns spielt und viele gute Dinge mitbringt, um hier seinen nächsten Schritt zu gehen.
Im Rennen um Engelhardt wart ihr wahrscheinlich nicht diejenigen, die das meiste Geld geboten haben. Daniel, du hattest neulich mal in einem Interview gesagt, nach dem Spiel gegen Ferl, begeisterndes Flutlichtspiel am Montagabend, dass solche Spiele auch Argumente sind und dass auch jemand auf der Tribüne gesessen habe. War das Engelhardt an dem Tag?
Nee, das war nicht Engelhardt. Aber ich glaube, die Spieler, mit denen wir sprechen, die nehmen natürlich auch das wahr, was hier im Verein entstanden ist im Sommer, welchen Weg wir gehen und welche intensive Atmosphäre, welche Wucht dieses Stadion mit den überragenden Fans einfach auch haben kann. Und das ist ja nicht dann immer immer möglich, dass die Spieler dann auch bei Heimspielen hier vielleicht im Stadion sitzen, aber sie schauen dann auch Magenta oder eins der regionalen Programme, wo unsere Spiele dann auch mal laufen und sind einfach total angetan von der Atmosphäre hier. Das ist ein wichtiger Faktor in der Überzeugung, was Neuverpflichtungen betrifft. Und war jetzt an dem Tag aber nicht Erik Engelhardt.
Aber wer es war, willst du jetzt auch nicht sagen.
Bis jetzt muss nicht. Nein, das schauen wir mal, was die nächsten Wochen noch passiert und dann sage ich dir, wer es war.
Ihr habt die Namen von Andrew Wooten und Sören Bertram erwähnt und ich will gleich vorausschicken, Benjamin, da bist du mit mir einer Meinung. Es geht hier nicht darum, Sündenböcke für irgendwas zu finden. Die sportlichen Defizite lagen in dem Bereich, da habt ihr die Verstärkung gesucht. Es hat nicht funktioniert. Beide Spieler, so habt ihr im Laufe der Saison immer wieder betont, müssten sich nichts vorwerfen lassen. Sie hätten im Training alles gegeben, hätten alles versucht. Und trotzdem habt ihr euch doch bestimmt schon x-mal gefragt, warum hat Andrew Wooten mit der Vergangenheit nicht funktioniert? Bei Sören Bertram ist vielleicht ein bisschen abgeschwächt, auch durch die Verletzung, wobei auch Andrew verletzt war. Aber gerade bei Wooten, der wurde ja als Königstransfer gehandelt. Beide werden auch zu den Spitzenverdienern in eurem Etat gehören. Und jetzt fragt ihr euch da mal, warum hat es nicht geklappt? Was haben wir vielleicht auch nicht falsch gemacht, aber was hätten wir anders machen können, um Wooten doch nochmal ins Spiel zu bringen?
Ja, ich glaube generell, dass wir, wie Daniel das gesagt hat, auch immer sehr selbstreflektiert sind und noch gucken, was haben wir vielleicht nicht so gut gemacht oder falsch gemacht. Ich glaube, bei Andrew war es schade, dass er sich direkt im Trainingslager schwer verletzt hat und 8-9 Wochen ausgefallen ist. Und die Mannschaft sich dann mehr oder weniger gefunden hat, Heidi eine tolle Rolle eingenommen hat, richtig gut da auch performt hat und das war dann auch für Andrew nicht ganz so einfach. Bei Sören war es dann auch ähnlich, ist hergekommen mit einer gewissen Erwartungshaltung dann auch, hatte dann auch gute Jungs, die in Konkurrenzkampf mit ihnen gegangen sind, ob es jetzt Chance war, Simakala oder auch Aaron Opoku, von daher war es für Sören auch nicht ganz so einfach. Dann war er auf einem guten Weg in der Rückrunde, war auch spritziger, dynamischer dann auch und hat sich dann auch wieder ein bisschen schwieriger verletzt mit einer OP. Und unterm Strich muss man das dann leider auch sagen, die beiden Transfers haben leider nicht ganz so hingehauen. Und ich glaube auch, dass sie auch die Erwartungshaltung, die wir dann auch ihnen gegenüber hatten, nicht erfüllt haben und sie wahrscheinlich auch sich mehr Spielzeit erhofft haben.
Daniel?
Ja, erstmal denke ich, dass es wichtig ist, auch mal festzuhalten, dass nicht jeder Transfer im Sommer immer funktioniert. Natürlich, wir haben alle eine andere Erwartungshaltung gehabt an diese beiden Spieler, weil es einfach Spieler waren, die natürlich für 30 plus Spiele irgendwo vorgesehen waren. Und da haben sich andere durchgesetzt übers Training und über die Spiele. Und so ist der Sport. kann nicht jeder spielen. Es gibt immer einen Konkurrenzkampf und wenn du den auf Strecke dann nicht gewinnst, dann leiden deine Spielanteile drunter. Und das Entscheidende ist, glaube ich, jetzt auch nicht zu sagen, das hat nicht funktioniert oder was haben wir da falsch gemacht, sondern dann in die Zukunft zu schauen und gute Entscheidungen zu treffen für den Sommer jetzt, den Kader auf eine, ja, auf eine, auch nochmal auf ein anderes Level zu heben. Und das betrifft Neuverpflichtungen, dann aber auch natürlich Entscheidungen, was den aktuellen Kader betrifft.
Genau, also die beiden haben ja auch noch Vertrag. Das ist ja dann der Punkt, um den es geht. Könnte ja für die Jungs vielleicht auch eine Option sein, zu sagen, okay, ich suche woanders meine Chance, wenn es nicht geklappt hat. Oder sie sagen, man greift nochmal an. Für welche Lösungen seid ihr da offen? Für alle?
Ich glaube, dass wir mit beiden Spielern und mit ihren Beratern im guten Austausch sind, dass sie um ihre Situation wissen, dass natürlich sich einige Spieler auch jetzt diese Saison ein paar Lorbeeren erarbeitet haben. Wir werden uns auch auf jeden Fall nochmal verstärken wollen. Wie gesagt, auch mit Erik Engelhardt. Von daher wird die Konkurrenz nicht kleiner. Und ich denke mal, Spieler auch in dem Alter, die wollen auch irgendwann nicht die Karriere so ausklingen lassen, sondern spielen. Von daher sind wir da im offenen Austausch mit denen.
Drehen wir es mal um, gucken auf die, die ich vorhin erwähnt habe, die im Sommer neu gekommenen Spieler aus der Regionalliga, die hier einen großen Schritt gemacht haben. Und da gibt es ja auch durchaus den einen oder anderen Kandidaten, von dem man sich vorstellen kann, dass er Interesse anderer Clubs geweckt hat. Also Florian Kleinhansel, auch wenn er in der Rückrunde vielleicht ein bisschen ganz normales Leistungstief hatte, aber auch Lukas Kunze in seiner sehr souveränen und festigenden Art, dazu torgefährlicher Mittelfeldspieler, das zählt immer. Also da sind ein paar, die durchaus Interesse geweckt haben. Müsst ihr da etwas befürchten oder geht ihr sogar so da rein und sagt, okay, wenn sie gehen wollen oder ein Angebot haben, dann kassiert der VfL immer eine Ablöse?
Befürchten müssen wir nichts, weil die Spieler Verträge haben, die sich jetzt auch in den Vordergrund gespielt haben. Das war auch ein Ansatz letzten Sommer, dass wir auch Spieler holen, die Entwicklungspotenzial besitzen, dass man irgendwann auch für den Verein Ablösesummen generiert. Aber es ist kein Muss, weil der Verein wirtschaftlich auf gesunden Beinen steht. Und von daher schauen wir mal, was die Transferzeit auch mit sich bringt.
Eine Frage vielleicht dazu von einem Instagram-User _B_E_N_E_E_8_2. Wie möchte man die Abgänge von Opoku, der wahrscheinlich nicht nochmal zum HSV kommt, das sollte es anders sein, Armin, sagt gerne Bescheid, von Opoku als wichtigen Vorlagengeber und Klaas als Box-to-Box-Spieler kompensieren? Ist ja ein, Achtung, nicht unentscheidender Faktor gewesen, diese beiden Spiele.
Ja, es wird sicher nicht einfach. Die beiden Jungs zusammen, glaube ich, haben bestimmt über 38 Scorerpunkte. Das waren auch Jungs, Sebastian Klaas, glaube ich, der in den Jahren zuvor kaum bis wenig gespielt hat. Wahrscheinlich auch nicht jeder gedacht hätte, dass er dann so eine tolle Saison spielt und dann auch so performt und so viele Scorerpunkte dann am Ende sammelt. Bei Aaron war es auch ähnlich. Von daher wird das eine Aufgabe, aber wir sind zuversichtlich, dass wir wieder gute Spieler holen, gute Jungs, die zu uns dann auch passen, die sich hier weiterentwickeln, die auch hier ihr Potenzial ausschöpfen. Und von daher haben wir das ein oder andere schon bis dato auch auf dem Transfermarkt gemacht. Wir sind mit dem einen oder anderen im Austausch. Wir haben keinen Zeitdruck. Wir haben eine andere Situation als letzten Sommer, dadurch, dass wir schon eine gute Basis uns aufgebaut haben. Von daher denke ich, dass auch das ein oder andere sich, wie im letzten Jahr auch mit Aaron Opoku, diese Qualitätsspieler oder diese Ausnahmespieler sich auch irgendwann Mitte, Ende der Transferperiode ergeben.
Steigt die Chance, dass Opoku vielleicht doch zu halten ist, wenn der HSV aufsteigt? Was ja im Übrigen auch bedeuten würde, dass ihr nochmal einen Nachschlag von der Ablöse Moritz Heyer bekommt, ne? Also drückt ihr dem HSV sozusagen doppelt die Daumen.
Ja, generell Vertragsdetails, die kann ich natürlich hier nicht so offenlegen, aber ich glaube, dass wir wissen, was wir an Aaron haben, aber auch Aaron weiß, was er am VfL Osnabrück hat.
Es war eigentlich seine erste Saison, in der er über die volle Distanz sehr gut gespielt hat, das muss man auch sagen. Also er fühlt sich hier wohl, sportlich und menschlich.
Genau.
Aber zählt das dann noch? Kann man damit überzeugen am Ende?
Ja, gerade auch in der Rückrunde hat man gesehen, wie effektiv und wie konstant seine Leistungen dann auch geworden sind. Ich glaube, das würde ihm auch gut tun, in seiner Entwicklung einfach zu wissen, dass er bei einem Verein spielt, wo er von den Fans absolut akzeptiert wird, dass er einen Stellenwert beim Trainer, beim Sportdirektor generell im Verein hat. nicht weit weg von Hamburg ist. Und von daher, glaube ich, wird es ihm und seiner Entwicklung auf jeden Fall gut tun. Am Ende ja, entscheidet halt der Spieler.
Aber ihr versucht alles, Daniel, um ihn zu halten.
Ja, genauso wie wir bei Sesa alles versucht haben. Alles im Rahmen unserer Möglichkeiten. Wir verlieren 38 Scorerpunkte in der dritten Liga. Das ist schon mal eine Hausnummer. Und natürlich werden wir da alles versuchen. Aber auch das gehört zum Fußballgeschäft dazu, dass sich Spieler, die gut funktionieren, die herausragende Leistungen in diesem Jahr abgeliefert haben, dass die interessant für andere Vereine werden und sich dementsprechend auch vielleicht umorientieren. Das Entscheidende ist, glaube ich, dass wir versuchen, auch in der dritten Liga dann diese Scorer-Punkte irgendwo zu ersetzen. Da gibt es sicherlich auch viele interessante Spieler, die eine ähnliche Quote haben. Und da werden sicherlich Herausforderungen auf uns zukommen. Aber gerade bei Aaron, wenn wir natürlich alles versuchen und haben das bisher auch gemacht, dass er vielleicht nächstes Jahr hier spielt.
Einmal noch zu unseren Instagram-Usern, das letzte Mal, weil sich viele Fragen schon geklärt haben, gerade in Bezug auf Sturm. Ihr habt schon gesagt, Erik Engelhardt ist die erste Neuverpflichtung. Jetzt will natürlich Marcel .rh.1 noch wissen, holt man Marcos Alvarez doch noch zurück? Ihr habt euch im Winter dagegen entschieden. Ist er jetzt noch ein Thema? Also könnte sich das jetzt ändern? Oder ist der Strich, den ihr im Winter gezogen habt, gilt der immer noch?
Nein, das Thema ist definitiv zu. Wenn wir jetzt, wir haben es im Winter nicht gemacht, wir werden es jetzt auch nicht machen. Die Wintersituation war auch unschön, muss ich offen gestehen. Die Gespräche waren immer unverbindlich und diskret. Und 2 Stunden, nachdem wir dann dem Spieler abgesagt haben, ja, kam dann eine unschöne Nummer medial, die vom Spieler, muss ich auch ehrlich sagen, angezettelt war. Und deswegen finde ich schade, weil Alvarez auch ein Typ ist und gerade wir ein gutes, offenes Gespräch dann auch hatten, aber dass dann Internas in so einer Phase so öffentlich gemacht werden und um dann dem Verein oder der Mannschaft dann vielleicht auch, wo man hinwechseln wollte, zu schaden, fand ich nicht gut, habe ich auch so deutlich dann gesagt und deswegen wird das Thema auch im Sommer keins sein, weil wir hier schon gucken wollen, dass wir eine gute, homogene Mannschaft formen, wie wir es dieses Jahr hatten. Und deswegen wird es auch im Sommer kein Thema sein.
Da wart ihr euch ja beide auch einig, Daniel, auch im Winter schon. Es wäre eine, wenn man so will, eine einfache und populistische Entscheidung gewesen, ihn zu verpflichten, weil man auch damit eigene Verantwortung von sich hätte abwälzen können auf einen einzelnen Spieler. Wie ist das generell bei euch beiden? Wir haben darüber gesprochen, dass ihr jetzt ein Jahr zusammenarbeitet und es ist ein bekanntes, eine Erkenntnis aus Profifußball, dass zwischen dem sportlich verantwortlichen Geschäftsführer und dem Trainer die Chemie stimmen muss, die menschliche Chemie, aber auch die Grundüberzeugung im Fußball. Wie deckungsgleich seid ihr da? Wie funktioniert eure Zusammenarbeit?
Ja, aus meiner Perspektive funktioniert sie sehr gut. Wir haben eine menschlich gute Basis, das ist immer das Allerwichtigste. Wenn du irgendwie keinen Bock hast, da miteinander rumzusitzen oder zu sprechen, dann ist das schon mal, glaube ich, nicht förderlich. Wir diskutieren sehr, sehr viel, eigentlich in einem wöchentlichen Prozess über alles, über das Training, über die Spieler, über Strukturen, über Verbesserungen. Wir haben auch natürlich das Thema Trainingsbedingungen immer wieder sehr häufig und intensiv diskutiert und haben da einfach, wie gesagt, einen guten, sehr intensiven Austausch, der natürlich immer auch von verschiedenen Meinungen mal geprägt sein kann. Und das ist auch wichtig, dass wir nicht uns in den Arm liegen und jedes Mal Ja zu dem anderen sagen, sondern dass wir diskutieren und dann auch immer, glaube ich, zu einer vernünftigen Lösung kommen. Und das hat bisher im ersten Jahr sehr, sehr gut funktioniert, aus meiner Perspektive.
Ja, den kann ich mich nur anschließen. Ich habe es ja auch immer schon während der Saison gesagt, dass wir da einen guten, offenen Austausch haben, dass wir uns gut verstehen, aber auch eine gesunde Streitkultur haben, diskutieren können über Dinge und dass da nichts hängen bleibt. Es geht immer um die Sache. Von daher war es ein tolles Jahr. Die Arbeit auch mit dem Trainerteam und dem Staff hat mir auch sehr viel Spaß gebracht und ich denke, darauf kann man auf jeden Fall aufbauen.
Wir nehmen uns vielleicht nochmal ein bisschen so mit in die Zeitschiene, wie jetzt so das Transfergeschäft weitergeht. Ein paar Ansätze haben wir jetzt ja schon gehört, was gesucht wird. Regionalliga-Spieler mit großer Perspektive, sag ich mal, kann man immer holen. Einer kommt jetzt heute frisch dazu. Dann diese Qualitätsspieler, von denen du sprachst, diese Leihspieler wie Opokus letztes Jahr war, ist dann ja was, was wahrscheinlich eher später kommt, wenn sich oben die ganze Sache sortiert hat, richtig? Und gleich direkt nachgefragt, die Erfahrenen müsste man ja eigentlich haben zum Trainingsauftakt idealerweise, ne?
Ja, es wird auf jeden Fall immer eine intensive Zeit sein mit vielen Gesprächen, mit vielen Analysen, mit vielen Verhandlungen dann auch. Wir machen nur das, was dann auch in unserem Rahmen dann passt. Keine verrückten Dinge wie der ein oder andere Konkurrent in der Liga. Und von daher sind wir auf einem guten Weg. Wir haben ja schon ein gutes Grundgerüst, haben gewisse Positionen ja schon besetzt.
Eigentlich habt ihr ja schon 4 Neuzugänge, wenn man mal Emeka Udua dazu rechnet, der ja nicht als sofortige Verstärkung im Winter gedacht war, sondern eine Perspektive hat. Dann der Innenverteidiger aus Nürnberg, auch ein junger Regionalligaspieler. Und der erste Jugendspieler, der unterschrieben hat, war, glaube ich, Zamel, ne?
Also genau.
Da, auf was für eine Kadergröße zielt ihr ab? Im Moment habt ihr 24. Und du hast ja gesagt, Daniel, du willst, die Leistungsdichte soll noch höher werden. Also, und hast aber auch die Quantität genannt. Habt ihr dann so einen Musterplan? Wie sieht der aus?
Ich glaube, generell wollen wir auf jeder Position doppelt besetzt sein. Und dann wollen wir immer noch mal 2, 3 Jungs mit dabei haben aus dem eigenen Nachwuchs, die sich dann zeigen und präsentieren können, die sich dann im Training und über Testspiele dann anbieten können. Und grob, ja, ähnlich wie dieses Jahr mit 25, 26 Mann wollen wir dann in die Saison gehen.
Wie optimistisch bist du auf der finanziellen Seite? Wir hatten erst den Eindruck, weil zweites Jahr dritte Liga, der Aufstiegsrettungsschirm ist weg, dass es ein bisschen schwieriger wird. Jetzt hat aber Geschäftsführer Michael Welling gesagt, eigentlich können wir ähnlich ins Jahr gehen wie zuletzt, weil wir das vergangene Jahr, also das jetzt ablaufende Jahr, vielleicht sogar mit einem kleinen Plus abschließen.
Ja, ist auf jeden Fall, der Austausch mit Michael ist immer sehr gut. Er hilft und unterstützt uns dann auch, was die Themen Budget angeht und das Organisatorische. Stand heute wird es nicht ganz so sein wie letzte Saison, aber ich bin zuversichtlich nach dem Gespräch mit Michael, dass wir auch da eine gute Basis haben, um im Rahmen unserer Möglichkeiten eine schlagkräftige Mannschaft auf die Beine zu stellen. Und da gibt es auch noch 1, 2 Faktoren, die heute noch ungewiss sind, wo der Verein auch nochmal Gelder einnehmen kann.
Gibt es im Kader Spieler, die ihr trotz laufenden Vertrages jetzt außer Wuten und Bertram auch noch lieber abgeben wollt?
Ja, wir sind mit dem einen oder anderen Spieler und dem Berater im Austausch. Auch da haben wir gesagt, wir werden uns jetzt nach der Saison nochmal hinsetzen, um die Dinge nochmal konkreter zu analysieren. Aber es gibt ja auch manchmal Spieler, die dann selbst unzufrieden sind, weil sie nicht die Rolle einnehmen, die sie sich dann vielleicht auch manchmal wünschen. Auch da sind wir im Austausch. Und von daher, das sind Dinge, die, glaube ich, dann auch normal sind im Fußball.
Wie ist es bei Uli Taffertshofer, der ja sicher zufrieden ist hier mit seiner Rolle und auch, du hast es ja gesagt, Daniel, eine wichtige Säule immer war und bestimmt auch sein kann in Zukunft für dich?
Ja, Uli ist sportlich unfassbar wichtig für uns. Das hat ja dieses Jahr insgesamt auch gezeigt. Ja, gab ja auch viele Stimmen, die gesagt haben, fußballerisch zu limitiert und sowas. Aber wenn man seine Qualität als Mensch, als Sportler, als Führungspersönlichkeit nimmt, dann ist er unfassbar wichtig für uns. Eckpfeiler haben wir vorhin drüber gesprochen, der uns leider weggebrochen ist jetzt so in den letzten 8 Wochen. Aber jetzt auch wieder fit ist, schon mal eine halbe Stunde fast jetzt wieder spielen musste, obwohl er nur 10 Minuten durfte eigentlich. Und dementsprechend unfassbar, wie gesagt, wichtig. Und ich glaube, es wäre sehr, sehr, sehr gut, wenn wir den Vertrag verlängert bekommen.
Viele, dazu zähle ich mich selbst auch, haben richtig seinen Wert wieder zu schätzen gewusst, als er fehlte. Das muss man auch sagen. Ich habe tatsächlich geglaubt, dass da so eine Art Wachwechsel erfolgt. Sven Köhler fußballerisch sicherlich mit ein bisschen mehr Möglichkeiten. Aber das hat dann, so gut er sich insgesamt entwickelt hat, dann doch noch nicht gereicht auf so einer zentralen Position mit der Verantwortung und mit der Rolle.
Ja, es hat nicht gereicht, finde ich, ist zu negativ. Ich glaube, das ist erstmal immer im Gesamtkontext zu sehen.
Dass er noch nicht so ganz so weit war.
Ja, dass man vielleicht auch nicht, nicht das von ihm jetzt schon verlangen kann, da zentral in so einer Position, wo es um Aufstieg geht, in jedem Spiel das zu machen, was Uli gemacht hat, ist, glaube ich, nicht richtig, weil Sven einfach auch ein anderer Spielertyp ist. Er ist natürlich mit dem Ball stressresistenter, insgesamt ja ein Spieler, der einen Rhythmus bestimmen kann, gar keine Frage. Aber ich habe ihn ja auch nicht umsonst über zwei Drittel der Saison auf der 8 eingesetzt und nicht auf der 6 und auch keine Doppel-6 gebildet, sondern ihn ein Stück weiter vorne eingesetzt, weil er mit seiner Übersicht, mit seiner Qualität vorletzte Bälle zu spielen einfach unfassbar wichtig ist. Aber auf der 6 brauchst du nochmal andere Fähigkeiten, du brauchst natürlich auch eine Führungspersönlichkeit auf so einer Position, die Uli definitiv ist. Und deswegen war, glaube ich, diese Konstellation insgesamt mit Taferzofer auf der 6, mit Köhler, Klaas, Kunze auf der 8, ein Spieler Olli Wehling, der jetzt reingekommen ist in einer schwierigen Phase. Ja.
Haben wir noch gar nicht erwähnt, der gezeigt hat, glaube ich, dass er enormes Potenzial hat, ja, nach der langen Zeit.
Und wenn der reinkommt in einem Mittelfeldkonstrukt, was funktioniert, wo es Automatismen gibt, dann, glaube ich, wird man dann auch seine richtigen Qualitäten noch sehen und wir werden viel Spaß an ihm haben.
Taferzofer war, was mir aufgefallen ist, so die Antizipation auch in der Defensive, wo der Ball hinkommen könnte. Ne? Also wenn ich so an die Gegentore in Freiburg denke, da fallen mir ein oder zwei ein, wo Uli wahrscheinlich dann da gestanden wäre, wo der Stürmer letztlich den Ball reinschießt. Ist das momentan so die größte Baustelle im Kader, dass diese Lücke auf jeden Fall entweder durch eine Verlängerung oder halt dann durch einen Ersatz auf jeden Fall geschlossen werden muss? Weil es ist mitten auf dem Feld, es ist die zentralste Position.
Ja, es ist die zentralste Position, es ist eine Balleroberungsposition. Es ist eine Position, die vielleicht nicht immer den Ball hat, gerade wenn das Spiel dann wie in den Heimspielen mit 70% Ballbesitz oft im letzten Drittel ist, wo du andere Fähigkeiten brauchst, aber diese Position ist zentral in der Bildung zweiter Wellen, in der Restverteidigung, in der Organisation, im Gegenpressing-Raum, Antizipation, ist das unfassbar wichtig. Er stellt unheimlich gut die Jungs vor ihm, organisiert da gut, ist immer positiv. Das ist eine zentrale und wichtige Position in unserem Ballbesitz, aber auch gegen den Ball. Und das hat man, glaube ich, auch gesehen jetzt in den letzten Wochen.
Vielleicht können wir zum Abschluss nochmal auf eure persönliche Bilanz eingehen. Wir hatten ja gesagt, es war euer erstes Jahr in dieser exponierten Position. Daniel, vielleicht das Wichtigste, du hast mit dem Stil, den du der Mannschaft hier vom ersten Trainingstag vermittelt hast, dazu ganz wesentlich beigetragen, dass diese Abstiegsdepression, diese Enttäuschung beim Publikum und auch in der Mannschaft verscheucht worden ist, sehr schnell. Also Saarbrücken war ein denkwürdiger Sieg, der dann den Weg freigemacht hat. Und selbst wenn es gegen Duisburg und Wiesbaden unglückliche Niederlagen gab, kam dann doch die Begeisterung des Publikums sehr schnell zurück. Wirst du diesem Stil, hohes Attackieren, frühes Attackieren, Pressing, Druck machen, in jedem Spiel auf Sieg gehen und nicht nur das sagen, wirst du dem treu bleiben? Und vielleicht kannst du mal ganz kurz begründen, warum dieser Stil zu dir und zur Mannschaft passt?
Ja, ich werde dem definitiv treu bleiben. Ich habe immer damit Erfolg gehabt, oder wir haben immer damit Erfolg gehabt in Paderborn und auch im NLZ-Bereich bei Arminia Bielefeld. Und ich denke auch, dass die Saison das gezeigt hat, dass du mit diesem Fußball, auch wenn du nicht die besten finanziellen Bedingungen hast, einfach eine sehr, sehr gute Rolle in dieser Liga spielen kannst. Ja, uns hat nicht viel gefehlt für ganz oben. Das, was gefehlt hat, haben wir alle gesehen, aber es hat nicht viel gefehlt mit einer Mannschaft, die neu zusammengestellt ist, die, wie gesagt, von den finanziellen Bedingungen weit, weit weg von dem Tabellenplatz ist, wo wir aktuell stehen mit Platz 6. Und ich glaube, dass das auch der Mannschaft gut getan hat, einfach aktiv zu sein, ja, in jedem Spiel auf Sieg zu gehen, Widerstand aus dem Weg zu räumen. Das haben wir im Laufe der Saison an vielen Stellen gezeigt, dass wir das können. Und auf der anderen Seite muss ich dann natürlich auch sagen, dass ich mich auch weiterentwickle als Trainer, dass ich mich auch weiterentwickeln muss, dass ich mich selbst hinterfragen muss, dass ich auch der Mannschaft in bestimmten Phasen dann vielleicht auch nochmal andere Lösungen vorgebe, die mich aber nicht davon abbringen oder uns nicht davon abbringen, weiter diesen Weg zu gehen, sondern eher punktuell zu sehen sind. Das wird ein Thema sein jetzt auch für die Pause, das aufzuarbeiten, da, wie gesagt, die eigenen Schlüsse für uns im Trainerteam draus zu ziehen, um dann ja einfach in diesen Situationen, die nächstes Jahr direkt, definitiv auf uns zukommen werden, bessere Entscheidungen zu treffen.
Hast du mitbekommen eigentlich, dass es mal so Gerüchte gab, dass du den VfL verlassen willst?
Ja, ich habe das mitgekriegt. Klar, es gibt ja auch in meinem Umfeld viele Leute, die die Zeitung oder Foren lesen. Ich wurde da hin und wieder drauf angesprochen und weiß um das Thema, ja.
Aber es war für dich nie ein Thema?
Für mich war es nie ein Thema. Ich habe das auch nie aufgemacht, das Thema. Ich habe ein Jahr noch Vertrag bis 23, dass mal irgendwann irgendjemand anruft und mal fragt, wie wir hier arbeiten und so, ist ja auch klar. Aber das bedeutet nicht, dass man sofort auf den Zug aufspringen will. Ich habe wir sind hier einen Weg angefangen zu gehen im Sommer. Und klar ist es anderen dann auch irgendwo aufgefallen, dass man hier wahrscheinlich eine ganz so schlechte Arbeit leistet. Aber ich bin beim coolen Verein in einer coolen Liga. Wir haben jetzt eine wichtige Phase jetzt vor uns, in dem wir die Weichen für die nächste Saison stellen. Und ich habe keine anderen Pläne, wie die hier beim VfL Osnabrück Trainer zu sein.
Damit haben wir die Frage von Alex.S9- auch noch beantwortet. Sehr gut. Wie läuft das denn jetzt für dich? Du hast ja schon gesagt, Saison aufarbeiten, Urlaub. Entspannung muss ja wahrscheinlich schon ein bisschen sein jetzt, aber den Kontakt zu Amir, der momentan, glaube ich, nicht so richtig über Urlaub nachdenken kann, den musst du ja trotzdem halten.
Ja, Urlaub ist auch nicht immer Urlaub dann so. Natürlich werde ich das jetzt auch mal machen, weil ich 2 Jahre jetzt auch im Sommer nicht weg konnte durch den Lehrgang und dann auch letztes Jahr durch den Vereinswechsel. Werde ich mir jetzt schon mal die Zeit nehmen und auch mal wegfahren. Aber das Ding auch aufarbeiten, weil auch die Saison hat Kraft gekostet. Wenn du montags nicht weißt, wo du die Woche über trainierst und wie die Trainingsbedingungen sind, dann kostet das ein Trainerteam oder insgesamt ein Staff, Amir, alle drumherum Kraft, die du natürlich an anderer Stelle besser gebrauchen kannst. Und die Saison war insgesamt sehr lang, 38 Spiele, ja, an dem wir, wenn man Türkgücü mitrechnet, erstmal 62 Punkte geholt haben. Jetzt aber auch eine Phase, wo du gefühlt wieder so ein bisschen Depression auch merkst. Dann auch die ganze Corona-Geschichte, die über das Jahr immer noch ein extremes Thema war, ja, die viel auch vom täglichen Prozess des Trainings an Aufmerksamkeit weggenommen hat. Wir haben 2 Pokalwettbewerbe gehabt, also insgesamt war die Saison sehr lang.
2 tolle Pokalspiele, ne? Werder und Freiburg waren ja Highlights, ne?
Ja, und da jetzt einfach, wie gesagt, sich auch mal ein bisschen Zeit zu nehmen, auch mal darüber nachzudenken, was hat man vielleicht ganz ordentlich gemacht, was hat man aber auch nicht so gut gemacht, das wird jetzt wichtig sein. Und diese Aufarbeitung, die fängt jetzt erst an, die dauert sicherlich auch ein paar Wochen und dann wird man irgendwo zu einem Punkt kommen und sich die Gedanken dann auch für das nächste Jahr dann weiter intensivieren.
Pause ist kurz, 22. Juli geht's los, ne? Ihr macht wie lange Urlaub? Wann startet ihr ins Training, Amir, und geht nach Basinghausen ins Trainingslager? Was ist ansonsten von Eckdaten noch schon bekannt?
Ja, bei mir Urlaub wird nicht ganz so einfach. Also maximal sind das vielleicht mal Tagestouren. Aber ja, wir müssen jetzt gucken, dass wir unsere Planung voranbringen, den Kader verstärken. Vorbereitung ist durchgetaktet. Wir fangen am 16.06. mit den Testungen an. Am 20.06. ist erstes Training. Ich glaube, am 27.06. fahren wir dann ins Trainingslager. Die Testspiele sind terminiert und festgelegt, außer die Generalprobe. Da sind wir noch auf der Suche nach einem attraktiven Gegner. Von daher sind wir, glaube ich, gut organisiert und vorbereitet.
Wird ja schon eine spezielle Saison mit dieser langen Pause dann, ne? Also WM 2022 im November, ich erinnere nochmal an dieses Weltturnier. Das hat ja schon auch Einfluss auf eure Planungen. Das ist ja ganz anders jetzt als dieses Jahr, wo es gefühlt 3 Tage Winterpause gab und jetzt hast du 3 Monate fast schon. Wie geht man das denn an? Da muss man ja mal richtig runterfahren, die Jungs.
Ja, es gibt verschiedene Ansätze, was diese 2-monatige Pause, ich glaube ab 15. November bis 15. Januar wird sein, betrifft. Aber du bist ja auch ein bisschen abhängig von dem, was andere machen. Also wir haben da schon, wie gesagt, so uns Grundgedanken gemacht. Was können wir machen in dieser Phase? Wie können wir es gestalten? Ein bisschen abhängig von anderen Vereinen sind wir auch, weil wenn du da natürlich auch in Richtung Testspiel denkst, dann müssen die Vereine natürlich auch irgendwie zur Verfügung stehen. So gibt es da verschiedene Modelle. Es wird anders sein als sonst. Das muss man auch sagen.
Werdet ihr, Ihr werdet ja auch nochmal Urlaub geben dann, oder nicht? Oder?
Ja, natürlich werden wir auch da dann mal zwischendurch ein paar Tage frei machen, gar keine Frage. Aber es ist für alle Neuland, es ist für alle eine neue Situation. Ich glaube, die auch nicht danach nicht mehr so häufig vorkommen wird durch die WM jetzt in Katar. Aber wir sind jetzt erstmal in der finalen Planung für die Vorbereitung im Sommer. Und dann haben wir eine intensive Phase bis November mit ganz, ganz vielen Spielen. Und die andere Phase dann über Weihnachten, die werden wir auch gut hinbekommen.
Gut, Harald, hast du noch Fragen? Ich habe meinen Zettel eben gerade geprüft und habe nichts mehr.
Nein, so auch nicht. Vielleicht nochmal zum Kader. Ihr habt einen Innenverteidiger schon verpflichtet. Die Innenverteidigung war manchmal so ein bisschen in der Diskussion, auch mit dem Blick auf das Spielsystem, ob es die richtige Innenverteidigung für dieses Spielsystem ist. Wie werdet ihr diese Positionen angehen? Ihr habt Timo Bermann unter Vertrag, Maurice Trapp unter Vertrag, Lukas Guganichs Vertrag läuft aus und ihr habt den, jetzt ist mir peinlicherweise, das muss ich gestehen, der Name des Innenverteidigers. Genau. Ja. Habt ihr verpflichtet, was ist auf der Position noch vorgesehen? Das wäre meine letzte Spezialfrage.
Ja, ich glaube, grundsätzlich auch da nochmal, bis zum Halle-Spiel hatten wir mit die beste Defensive gehabt, trotz unseres Spielstils und auch mit dem Personal. Von daher auch da nicht alles schlecht zu sehen. Aber wir haben halt Bedarf da gehabt. Auch da habe ich ja gesagt, wir wollen auf jeder Position doppelt besetzt sein. Mit Timo Bermann, Maurice Trapp, Benna Zadkus und Guganik oder jemand anderem werden wir dann sehen. Wollen wir auf jeden Fall nominell 4 Innenverteidiger haben.
Doch noch relativ logisch, dass ein Rechtsfuß noch gesucht wird, weil noch ein Linker wäre dann vielleicht nicht.
Das Thema wollte ich jetzt gar nicht ansprechen. Da sagt man mir schon eine Phobie nach. Aber gut, uns bleibt nur zum Abschluss dieses denkwürdigen Podcasts von der Umgebung, von der Technik. Vielen Dank auch unser Kamerateam mit André und Nina. Das hat super geklappt und trotzdem würde ich euch gerne diesmal das letzte Wort überlassen. Was liegt euch vielleicht noch auf dem Herzen, was ihr loswerden wollt an die VfL-Community, an wen auch immer, was euch wichtig ist zu sagen in diesem Moment? Daniel, vielleicht du als Cheftrainer zuerst.
Ja, erstmal Danke zu sagen für das Jahr, für den Support, gerade an die Fans. Das war ja auch für die Fans nicht immer einfach. Keine Zuschauer, 2000, 5000, 8000, Vollauslastung. Ich glaube, man hat gesehen, dass uns allen die Zuschauer, die Fans brutal gefehlt haben, wenn man sieht, was jetzt zum Schluss nicht nur hier an der Brücke, sondern denke ich auch in vielen anderen Stadien in Deutschland wieder los war, ist das top. Das ist das, was den Fußball ausmacht. Viel wichtiger als viele Dinge drumherum. Und dann denke ich, dass wir einen Blick auch nach vorne richten sollten. Wir haben jetzt eine Phase gehabt, die schon enttäuschend war zuletzt, gar keine Frage. Aber wir sind Sechster geworden, wir haben insgesamt eine gute Runde gespielt. Und wir haben hier viel Potenzial, viel Power, viele Ideen im Verein und brauchen uns vor keinem verstecken. Auch wenn wir nicht das meiste Geld haben, sind wir ein besonderer Verein in dieser Liga. Und da auch wieder den Blick oder den Kopf nach oben zu richten, insgesamt nach vorne zu schauen. Wenn man hinfällt, kann man immer wieder aufstehen. Das wird ein wichtiges Thema sein. Und da brauchen wir Mut, Überzeugung und auch Spaß an der ganzen Nummer, um nächstes Jahr eine gute Rolle in der Liga zu spielen. Wir haben gesehen, es fehlt nicht viel nach ganz oben, aber es fehlt was. Daran arbeiten wir und darauf freuen wir uns.
Amir.
Ja, ich kann mich Daniel nur anschließen, auch von meiner Seite ein Riesendankeschön an unsere Community. Ich denke, wir haben ein gutes Jahr hinter uns, alle zusammen, mit vielen tollen Momenten. Auch gerade nach dem Magdeburg-Spiel, wenn du das letzte Spiel zu Hause in so einem Rahmen dann 5-1 verlierst, dass die Mannschaft trotzdem ihren Support bekommt, das ist auch nicht selbstverständlich. Von daher möchte ich mich da auf jeden Fall bei unserer Community, bei unseren Fans, bei allen Sponsoren, bei allen Mitarbeitern auch für das gute Jahr bedanken. Und wir werden auf jeden Fall nächstes Jahr wieder Gas geben, um eine gute Rolle in der Liga zu spielen, um eine gute Mannschaft auf die Beine zu stellen, mit der sich auch unsere Fans identifizieren können. Und das werden wir dann angehen.
Ja, da bleibt uns nichts mehr hinzuzufügen, außer dass wir auch Bock haben und sehr gespannt sind. Die Basis ist offenbar gelegt und alle können sich darauf freuen, was im nächsten Jahr passieren wird. Wir sagen ganz herzlichen Dank an Daniel Scherning und Amir Chapuzadeh heute als Gäste bei uns im Podcast. Harald, das hat sich gelohnt. Schöne, hoffentlich erholsame Tage für dich, Daniel.
Danke.
Und euch beiden weiterhin glückliches Händchen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Danke, alles Gute.
Dankeschön.
Gerne.